Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Alexander Sprogis ist heute bei mir zu Gast und Alex ist mittlerweile mit seiner Content-Plattform und seinen regelmäßigen YouTube-Videos zu einer festen Anlaufstelle für agentische Software, Entwicklung und Ausbildung da in diesem Bereich im deutschsprachigen Raum geworden. Es geht also um agentische Frameworks, wie zum Beispiel die BMAT-Methode, Superpowers oder GSD, also um Coding-Agents, die wie ein eingespieltes Team, fast schon wie ein Scrum-Team arbeiten könnten. Für uns Product Ownerinnen und Product Owner heißt das auf der einen Seite mehr Struktur in der agentischen Entwicklung und auch mehr Nachvollziehbarkeit bei KI-unterstützter Entwicklung, aber sicherlich auch viele Fallstricke, Neuheiten, Fragezeichen, die da im Raum stehen. Zusammen mit Alexander versuche ich das einzuordnen und zu gucken, was diese agentischen Frameworks für Product Owner bedeuten können und wo sie ja uns schon helfen können und wo ihre Grenzen liegen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder auch schon auf das Thema agentische Softwareentwicklung mit Blick aus der Produktmanagement-Richtung geguckt und heute wollen wir das nochmal ein klein bisschen tiefer legen, gar nicht technisch, das ist damit nicht gemeint, sondern mit einem Blick auf die bestimmten Frameworks, die es da in dem Kontext von agentischer Softwareentwicklung gibt. Und dazu habe ich mir einen totalen Experten für das Thema eingeladen, und zwar Alex Sprogis. Lieber Alex, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du Zeit findest.
Hey Tim, vielen Dank für die Einladung.
Warum ist Alexander Sprogis, kurz Alex, ist okay, ne, wenn ich Alex sage, warum ist er ein solcher Experte und woher kennen wir uns? Ich kenne Alex aus der No-Code-Low-Code-Ecke. Damals warst du Gründer zusammen mit Lilith Brockhaus, die auch schon hier im Podcast war, von Visual Makers. Visual Makers in Köln, du selber kommst aus Hamburg und ihr habt ganz viel ja Ausbildung und Education erstmal zum Thema Low-Code und No-Code gemacht und ich weiß, wann war das denn? Ich schätze mal 2023 oder 2024, also schon einiges her, habe ich auch bei euch damals, bei dir auch so eine No-Code-Low-Code-Ausbildungskohorte gemacht, so ein Programm. Visual Makers selber hat sich dann, soweit ich das nachvollzogen habe, auch ein Stück weiterentwickelt, mehr zum Vibe-Coding und mehr in Richtung ja, Vibe-Coding-Agentur. Du hast für dich deine Leidenschaft immer darin gefunden, so habe ich das wahrgenommen, sehr, sehr gute ja, Ausbildungsvideos, Learning-Nuggets, Self-Paced-Learning für den ganzen Kontext Low-Code, No-Code zu produzieren und hast das jetzt überführt eben auf den ganzen Bereich ja agentischer Softwareentwicklung, so nehme ich das wahr. Ihr habt, oder du bist rausgegangen zum Anfang des Jahres aus Visual Makers und machst jetzt dein eigenes Ding unter Alex Sprogis, eben auch einen sehr, sehr tollen YouTube-Kanal schon in kürzester Zeit hochgezogen, also als Content-Creator jetzt unterwegs. Und das im deutschsprachigen Raum, das finde ich wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, also ganz allein nicht, aber hast eine schöne Nische, so wie wir ja auch mit deutschsprachigem Kontext unsere Nische gefunden haben. Du hast, soweit ich weiß, eben grundsätzlich mal einen Engineering-Background gehabt, hast dann aber auch selber lange als Produktmensch und gearbeitet und Teams angesteuert. Von daher weißt du absolut, über was du redest und heute wollen wir eben darüber sprechen, wie man solche ja, Teamansätze, möchte ich es mal sagen, auch mit Agenten einsetzen kann und was das eben für Produktmanager bedeutet. So, lange Vorrede von mir. Alex, was habe ich vergessen zu deiner Vorstellung? Was ist noch wichtig von dir zu wissen? Ergänz das mal gerne. Wer bist du, was machst du?
Danke dir. Ja, erstmal vielen Dank für die Intro. Genau, ich ergänze das gerne. Also, ja, wie du schon gesagt hast, ich komme ursprünglich aus der Softwareentwicklung oder auch aus dem Produktmanagement. Ich glaube, Coding an sich war bei mir immer so ein bisschen Hassliebe. Von daher, ich habe immer nach Wegen gesucht, um schneller zum Ergebnis zu kommen. Und da war natürlich die Welt, die dann ich glaube so 2020, 2021 aufkam mit den ganzen No-Code, Low-Code-Tools, super dankbar, weil da gab es plötzlich schon Tools, die dir ermöglicht haben, eben Web-Applikationen auch für den produktiven Einsatz deutlich schneller zu entwickeln, als wenn ich jetzt dann tatsächlich alles händisch programmieren muss. Und heute tut sich natürlich eine ganz neue Welt auf mit den Coding Agents, mit Claude Code, mit Codex und Co. Und das finde ich extrem spannend. Genau, Visual Makers ursprünglich auch gestartet, wie du gesagt hast, als Lernplattform, dann irgendwann in Softwareagentur übergegangen, zuletzt viel im Bereich KI-Transformation unterwegs gewesen. Und ich hatte ja meine Leidenschaft immer für das Befähigen und mache das auch wieder heute, darf das machen über YouTube, über Workshops aktuell und ja, habe da vor allem Fokus auf Produktteams gerade, um die im Bereich AI Engineering, also strukturierte Entwicklung mit Coding Agents aufzuschlauen. Genau.
Ja, befähigen ist ein super Stichwort, dann hilf uns doch mal, uns zu befähigen. Ich habe gerade noch mal hier nachgeschlagen. Wir haben damals mit Lilith zum Thema No-Code-Tools im Februar 23 eine Podcast-Aufnahme gemacht. Also war ich wahrscheinlich auch ungefähr Anfang 23 in dieser Kohorte. Ich werde die Folge verlinken. Sie ist zum Teil noch gültig, würde ich sagen, aber es ist schon spannend, die Evaluation nachzuvollziehen von No-Code, Low-Code zu heute agentischen. Und das wäre jetzt eben auch so meine Einstiegsfrage. Wir haben ja alle irgendwie dann seit meinetwegen 23 mit ChatGPT und Co., also mit Chat-Systemen LLMs bedient, aber gerade jetzt im letzten Herbst, spätestens würde ich sagen im November mit dem Herauskommen bestimmter Modelle und Wachsen von Anthropic, Stichwort Claude Code, ist irgendwie nochmal was anderes passiert. Vielleicht mal in aller Kürze, wie war so dein Blick währenddessen? Seit wann hast du da drauf geguckt? Wann hast du für dich so gemerkt, ups, da passiert jetzt irgendwie mal qualitativ was ganz anderes?
Ja, ich glaube, das war so vor allem mit dem Aufkommen von Tools wie Lovable und Co. Also wir haben das natürlich schon die ganze Zeit beobachtet oder ich persönlich, weil ich eine Faszination für Produktentwicklung habe und das erste Mal so richtig eingestiegen bin ich glaube, mit der ersten Version von Lovable. Ich weiß nicht ganz genau, wann die auf den Markt kam, ist aber irgendwie 2024, glaube ich, gewesen sein. Und ja, dann einfach gemerkt, so wie schnell man mit simplen Prompts zu einem guten Ergebnis kommt oder zuerst mal zu einem scheinbar guten Ergebnis. Natürlich gab es noch extrem viele Limitierungen, Herausforderungen, teilweise Herausforderungen, die es auch heute noch gibt, die man mit einem strukturierten Ansatz lösen kann. Aber das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt verändert sich gerade was fundamental mit den Coding Agents, ja.
Ja, und ich kann mich entsinnen, Lovable und ähnliche, ja, einfachen Vibe-Coding-Tools, um mehr oder minder hier und da mal eine Landingpage zu erstellen. Das war, ja, ich glaube, das war 24 richtig. Es gab so einen Hype dann auf der Product at Heart-Konferenz da drum. Wir hatten dich hier auch in Köln beim Product Tank Meetup, was ich ja auch ehrenamtlich mitorganisiere. Das Video davon kann ich auch gerne mal nochmal verlinken, da die Bude platzt aus allen Nähten, ne? Weil wir gucken uns an, wie man mit Lovable schnell was produzieren kann. Aber markiert für dich denn auch so der, also ich sage immer November jetzt letzten Jahres, also wenige Monate erst her, das war für mich so ein Turning Point. Siehst du den auch so im November oder früher oder was? Wie guckst du auf so die Entwicklung jetzt?
Vor allem mit der Einführung von Skills als Format, ja, weil man hatte dann das erste Mal die Möglichkeit, die Coding Agents oder KI generell ja nach seinen eigenen Vorgaben arbeiten zu lassen. Und ich glaube, das war für mich nochmal so ein riesiger Turning Point, weil dann war es plötzlich möglich, KI strukturiert nach den eigenen Ansätzen arbeiten zu lassen. Vorher war es, also wir haben auch schon, werden wir gleich auch einsteigen in den Frameworks, wir haben das ganze letzte Jahr eigentlich schon mit Coding Frameworks gearbeitet, aber jetzt mit den Skills verändert sich das nochmal komplett. Also das ist ja schon wieder ein altes Thema sozusagen, aber das war auf jeden Fall nochmal ein Riesenzeitpunkt.
Ja, es geht schnell, aber was wir hier auch schon ein paar Mal gesagt haben, es ist jetzt die Zeit, nicht mehr abzuwarten, sondern reinzusteigen, rumzufummeln, sagt Markus Andretzak ganz gerne. Und da gibst du eben auch einen super Einstieg mit deinen Content-Angeboten, also sozusagen mit deinen Hilfestellungen, die du gibst. Aber lass uns mal einsteigen. Ich habe in das Thema Frameworks, wir kommen ja aus der Scrum-Ecke sehr stark ursprünglich und Scrum ist ein Framework. Das heißt, der Scrum-Guide beschreibt dieses Framework etc. Das heißt, erstmal habe ich eine große Nähe zu dem Konzept von Frameworks, also Dingen, die sehr leichtgewichtig meistens sind, einen gewissen Rahmen vorgeben, aber eben auch noch nicht alles definieren, wie was läuft, sondern so gewisse Guidelines einfach geben. Und ich erinnere mich in den einschlägigen WhatsApp-Gruppen, Newslettern etc., tauchte bei mir so ungefähr im Januar, zweite Hälfte Januar, der Begriff BMAT-Methode auf. Da wollen wir uns heute mal ein bisschen stärker drauf fokussieren. Und dann hieß es immer, ja, das ist jetzt so ein Scrum-Team mit Agenten abgebildet, so habe ich es in Erinnerung. BMAD, B-M-A-D. Und dann habe ich gedacht, was, Scrum, agentisch, so ein Quatsch, kann doch gar nicht, hat da was mit Menschen zu tun. Und so habe mal danach gegoogelt, man fand dann auch schnell Videos, die werden wir auch gerne mal verlinken mit der Erklärung zur BMAT-Methode. Und ich kann mich noch entsinnen, dass ich dann den Typen gegoogelt habe, der heißt, soweit mir bekannt, korrigiere mich gerne, Brian Madison. Und ich dachte auch, daher kommt der Begriff BMAT, fand ihn auf LinkedIn, hatte 500 Follower oder so, dachte ich, was kann der schon sein? Ne? Und dann irgendwie ploppte diese BMAT-Methode aber immer wieder auf. Inzwischen muss man sagen, wird der Begriff oder die Abkürzung BMAT auch häufig anders hergeleitet übersetzt. Also was Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development habe ich schon mal gelesen oder Build More Architect Dreams. Ich weiß nicht, bevor wir jetzt einsteigen, was das genau ist, kannst du mir erstmal da helfen? Woher kommt der Begriff BMAT aus deiner Erkenntnis?
Ich glaube, ursprünglich wurde das schon von seinem Namen abgeleitet. Ich glaube, dann gab es ein paar Umbenennungen und ich bin mir auch nicht aktuell sicher, was die aktuellste Definition ist, aber mir ist auch hängen geblieben, Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development. Genau. Mittlerweile auch über 50.000 Sterne auf GitHub, das Open Source Repo. Also
das ist ein Gütesiegel heutzutage.
Ja, genau.
Okay. Dann lass uns doch genau hier einsteigen. Und zwar eben für Leute, die vielleicht noch nie davon was gehört haben. Wir gucken am Ende auch auf andere Frameworks, also schon mal gespoilert. Ja, es gibt auch sowas wie Get Shit Done. Du hast mir eben im Vorgespräch verraten, das nennt sich nicht mehr Get Shit Done, sondern Get Ship Done. Dann Superpowers und andere. Das wollen wir später auch ein bisschen einordnen. Aber weil es die BMAT-Methode halt oder dieses BMAT-Framework halt so nah an dem Scrum-Gedanken dran ist, würde ich gerne damit eigentlich einsteigen oder da den Schwerpunkt setzen. Und ja, mach mal kurz einen Pitch, ganz kurz, erklär mir mal und uns mal, was ist der BMAT-Ansatz?
Ja, vielleicht kann ich noch eine Stufe vorher einsteigen, weil ich würde mal ganz kurz darauf eingehen, warum braucht es überhaupt strukturierte Arbeitsweisen mit Coding-Agents?
Ah ja, gut.
Weil also genau, was viele heute, glaube ich, machen, ist, wenn sie mit KI entwickeln, fahren sie so einen Vibe-Coding-Ansatz. Vibe-Coding wurde ja mal von Andrew Carpathy geprägt, dem OpenAI-Gründungsmitglied und Head of Tesla Head of AI bei Tesla ehemals, heute bei Anthropic tatsächlich. Und der hat es mal geprägt mit Vibe-Coding bedeutet eigentlich, ja, man vibe mit der AI, man gibt mal einen Prompt rein, schaut, was ist das Ergebnis, man denkt aber gar nicht daran, dass überhaupt im Hintergrund Code entsteht. So, und auch viele Softwareentwickler, die ich kenne, die nutzen KI gerade noch viel, ich sag mal, zu Autocomplete, ja. Ich lasse mir einfach mal irgendwie was vervollständigen, eine Funktion schreiben, einen Bug fixen, aber die wenigsten nutzen KI für einen AI-First-Entwicklungsansatz. So, und mit diesem Vorgehen, also ohne Framework, gibt es da verschiedene Herausforderungen, die man hat. Ja, man hat irgendwie keinen standardisierten Ansatz. Jeder promptet anders. Das heißt, Ergebnisse sind nicht reproduzierbar. Und selbst wenn du denselben Prompt nutzen würdest, bekommst du ja auch dann KI unterschiedliche Ergebnisse, weil sie eben nicht deterministisch ist. Dann gibst du eher nur den Kontext dazu, den du gerade im Kopf hast. Das heißt, an vielen Stellen muss KI auch Annahmen treffen, wenn sie Software entwickelt oder auch andere Artefakte erstellt. Das heißt, sie wird für dich Entscheidungen treffen, die du ja vielleicht gar nicht gewollt hast. Und es entsteht einfach recht viel Chaos. Also vor allem in der Softwareentwicklung, weil KI-Agenten schon noch bestimmte Probleme haben. Früher in der Softwareentwicklung war das ein Entwickler, der macht vielleicht mal irgendwie Syntaxfehler oder vergisst ein Semikolon oder übergibt irgendwie einen falschen Parameter. Bei Coding Agents ist es so, dass in der Softwareentwicklung diese Fehler viel subtiler sind. Ja, das heißt, auch Andrew Kapathy hat das mal beschrieben, die arbeiten wie ein schludriger, hastiger Junior-Entwickler. Und zwar sind die gar nicht offensichtlich. Ja, das heißt, erst wenn du den Code näher reviewst, wirst du feststellen, dass das, was da geschrieben wurde, vielleicht nicht optimal ist. Weil, wie gesagt, Coding Agents einerseits Annahmen treffen, das heißt, die werden für dich Entscheidungen treffen, wenn du ihnen nicht ganz genaue Vorgaben machst, dann tendieren die sehr zum Overengineering. Das heißt, vielleicht schreiben die irgendwo, wo 1000 Zeilen Code oder wo 100 Zeilen Code gereicht hätten, dann 1000 Zeilen, also blähen das Ganze unnötig auf. Und in vielerlei Hinsicht geben sie dir auch keinen Pushback. Das heißt, wenn du vorschlägst, lass uns mal diesen Ansatz fahren, dann wird die KI dir wahrscheinlich antworten, ja super, finde ich toll, lass uns genau
das ist eine gute Idee, ja.
Genau, ist eine gute Idee, lass uns das so machen. Aber vielleicht gibt es einen besseren Ansatz oder das, was du vorgeschlagen hast, eignet sich gar nicht so sehr. Und auch das ist immer noch ein Problem. Ich habe jetzt festgestellt, mit dem aktuellen Claude-Modell Fable ist das schon ein bisschen anders. Also da gibt es deutlich mehr Pushback auch von der KI. Aber mit den anderen Modellen ist es häufig eben noch so, dass deine Entscheidungen einfach hingenommen werden, ohne das wirklich zu hinterfragen. Und dann gibt es auch noch das Problem, das nennt sich Context Rot. Das heißt also, je länger deine Session, je größer der Kontext, mit dem die KI arbeiten muss, desto stärker nimmt die Leistungsfähigkeit von Agenten dann tatsächlich auch ab. Weil, genau, es gibt einfach zu viel Lärm rundherum. Das heißt, die KI wird irgendwann den Faden verlieren oder auch, ja, Scope Drift ist auch ein interessanter Begriff. Also einfach nicht mehr das Ziel ganz klar vor Augen haben, sondern vielleicht auch davon abweichen und andere Sachen parallel mitentwickeln. Und um das alles irgendwo einzufangen und diese Probleme zu vermeiden, nutzt man aktuell in der Softwareentwicklung eben Frameworks, sowas wie BMAT zum Beispiel. Weil dann hast du ein reproduzierbares System, das heißt, du hast einen strukturierten Entwicklungsworkflow mit einer etablierten Methode, zum Beispiel einem Spec-Driven-Development-Ansatz oder einem Test-Driven-Development-Ansatz. Das heißt, du definierst erstmal das Was, bevor es dann überhaupt umgesetzt wird. Sprich, es ist auch komplett dokumentiert, ja, weil mit Vibe-Coding, du hast quasi nur deine Chat-Historie und die Dokumente, die du vielleicht noch in den Kontext geladen hast, aber das ist ja nirgendwo irgendwo abgelegt. Das heißt also, mit so einem dokumentierten Prozess haben wir auch immer wieder, sag mal, eine Single Source of Truth für zum Beispiel Anforderungen, mit denen KI arbeitet. Dann haben wir eine planbare Qualität. Und was man natürlich auch machen kann, ist, gerade wenn man Software entwickelt, kann man eben auch automatisiert von KI-Tests schreiben lassen. Das heißt, man sichert damit auch wiederum eine gewisse Softwarequalität, die erstellt wird. So. Und mit solchen Frameworks hast du dann eben teamweit einen kompletten Standard und jeder nutzt das gleiche System, jeder kann die gleichen Ergebnisse erzeugen. Und das ist eben der Vorteil von so einem Framework.
Das Spannende, als du das gerade erzählt hast, ging mir so durch den Kopf, naja, die Probleme, die du beschreibst, sind eigentlich ganz klassische Probleme eines Software-Developers oder eines Teams an sich. Also zu viel Kontext würde auch den, wie hast du es eben genannt, den Junior-Entwickler irgendwann den Hals brechen, nach dem Motto, wenn du ihn zutextest mit der Information noch, dieser und jener und welcher, werden bestimmte Sachen halt vergessen. Und wenn du kein klares Framework hast, wenn du keine Coding-Guidelines zum Beispiel hast, wenn du keine Test-Guidelines hast, wenn du keine Dokumentation hast in der realen Welt, so wie früher, dann oder keine definierten Feedback-Zyklen, dann treffen wir auf ganz viele Probleme. Das ist ja unter anderem ein Grund, weshalb so ein Scrum-Framework hier mehr auf die Zusammenarbeit als auf Coden, aber entstanden ist, ne? Nach dem Motto, der Begriff Framework, der passt jetzt meiner Ansicht nach hier auch in den agentischen Software- und Coding-Kontext ganz gut rein, weil er von der Grundlogik her eigentlich das Gleiche macht. Jetzt vielen Dank erstmal so das zur Erklärung, was ein Framework ist. Jetzt fliegt der Begriff Harness ja auch immer und Agenten so durch den Raum. Also solche Begriffe kannst du uns vielleicht mal jetzt am Anfang so aus deinem Verständnis, deiner Definition das mal einordnen. Wie spielt jetzt Framework, Harness, Agent, Skill so zusammen? Also sozusagen eine Kurzfassung vielleicht, damit wir richtig jetzt einsteigen.
Ja, komplett. Also das sind ja sehr abstraktive Themen auch zum Beispiel. Und von daher, also für mich im Kern steht erstmal das Large Language Model an sich. Ja, das ist jetzt zum Beispiel Claude Opus 4.8 oder Fable. Und das ist ja erstmal, also das Modell an sich. So, dann haben wir den Harness, also die Konfigurationsschicht aus meiner Sicht. Das ist dann zum Beispiel ein Claude Code. Ja, weil also Claude Code ist ja letztendlich nur eine Schnittstelle, die dann auf die Modelle zugreift. Und in dieser Schnittstelle, da gibt es ein bisschen Infrastruktur, da gibt es aber auch sowas wie den Systemprompt, um das Modell eben entsprechend vorzukonfigurieren für die Nutzung. So, so ein Framework ist dann die Schicht darüber sozusagen. Also wie gesagt, niedrigste Schicht, Large Language Model. Dann haben wir die Schicht darüber, den Harness. Und dann kommt sozusagen das Framework, weil das Framework ist eher die Methodik, wie auch das Scrum-Vorgehen sozusagen. Das heißt, hier nutzen wir einfach den Harness mit einer bestimmten Methodik, die wir dann sozusagen vorgeben. Das ist für mich sozusagen dann das höchste Level.
Ja, schöne Erklärung. Das heißt, ein Framework ist jetzt sozusagen ein methodisch-prozessualer Ansatz, um agentische Codeentwicklung oder Softwareentwicklung agentisch zu machen. Okay.
Genau. Ja.
Das heißt, dieses Framework, jetzt gehen wir mal tiefer rein in BMAT, nutzt bestimmte Elemente dieses Harness, also dieses, Markus Anderzack hat das mal mit Geschirr übersetzt, also sozusagen das Geschirr für dein LLM, finde ich auch ganz passend, so dass es beherrschbar wird. Und das Framework nutzt dafür vor allem, soweit ich das weiß, bestimmte Agenten. Und dass die Agenten sind übersetzt so ein bisschen die Teammitglieder, so ist mein Verständnis, sodass die BMAT-Methode ein gewisses Team-Setup und angelehnt an agile Software-Frameworks, agile Frameworks, ein gewisses Team-Setup bei der agentischen Codeentwicklung vorschlägt oder einsetzt. Jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, die BMAT-Methode mal etwas besser erklären zu können.
Ja, total. Genau, und zwar, also genau, BMAT gibt ja einfach ein Team aus Agenten an die Hand, die von der Planung über das Design deiner App oder Funktion bis hin zur Implementierung quasi alles übernehmen. Und das eben mit so einem Scrum-Ansatz oder sehr stark angelehnt an dieses agile Arbeiten. Das heißt, im Laufe der Durchführung der BMAT-Methode erstellst du verschiedene Artefakte mit den Agents gemeinsam. Und die Agents, genau, das sind richtige Personas. Ja, das heißt zum Beispiel, du startest mit der Mary, dem Business Analyst. Und mit der Mary sprichst du dann erstmal über dein gesamtes Projekt. Und die Mary erstellt dir dann daraus einen Product Brief. Das heißt, die ist so gepolt, dass sie dir möglichst viele Fragen zum Produkt, zu deinen Ideen, zu deinen Gedanken stellt, damit sie einfach besser versteht, warum du das Projekt überhaupt entwickeln oder umsetzen möchtest und was die Idee dahinter ist.
Die haben wirklich Namen inzwischen?
Die haben wirklich Namen, ja, genau.
Okay.
Da gibt es neun verschiedene Personas gibt es. Und das Ganze durchläuft vier Phasen. Also das ist einmal Analysis, dann Planning, Solutioning und Implementation. Und in diesen vier Phasen kannst du, ich meine, über 34 verschiedene Workflows durchführen. Also je nachdem, wo du gegebenenfalls noch abzweigen willst und so. Du musst nicht alle 34 immer durchlaufen. Du kannst es auch deutlich kürzer machen. Da gibt es auch so einen Fast-Track, meine ich. Aber das ist so grundsätzlich erstmal der Durchlauf. Das heißt, am Anfang steht die Mary, mit der arbeitest du erstmal das Product Brief. Dann geht's in die nächste Phase. Dann kommt das PRD, also das Product Requirements Document. Da geht's dann um funktionale und nicht funktionale Anforderungen. Dann sprichst du mit dem Architect, der arbeitet wieder.
Product war jetzt welcher Agent? Ein Produktmanager dann quasi oder ein Product Owner oder wie?
Genau, es gibt den Product Manager, gibt es in BMAT. So, dann hast du.
Wie heißt der? Jetzt musst du mir den Namen sagen. Jetzt hast du mich. Hast du, wenn du sie hast.
Den habe ich gerade nicht vorliegen. Da muss ich tatsächlich einmal in die Dokumentation reinschauen. Das kann ich dir gerade
nicht. Ist auch nicht relevant. Also, nach dem Business Analysten oder nach der Business Analystin kommt der oder die Produktmanagerin. Okay, und erstellt das PRD.
Ja. Genau, das PRD, genau. Das ist dann wieder die Basis für den Architekten. Der Architekt, der macht dann mit dir, plant die Architektur. Das heißt, Tech-Stack, welche Libraries brauchen wir, was gibt es noch an technischen Anforderungen? Und daraus werden dann wiederum Epics und Stories abgeleitet mit Akzeptanzkriterien und den konkreten Aufgaben. Im Hintergrund wird dann tatsächlich auch ein Sprintboard erstellt. Das ist dann für die Agenten eben selbst, damit die jederzeit wissen, welches Epic und welche Story gerade welchen Status haben. So, und am Ende kannst du dann auch eine Retro durchführen. Auch dafür gibt es einen entsprechenden Workflow in BMAT, um dann wieder daraus Learnings abzuleiten und genau, das in die nächsten Aufgaben mit einfließen zu lassen. Und das Ganze ist so designt, dass du eben bei jedem Schritt im Loop bist und die Ergebnisse dann einmal abnimmst.
Ich habe gerade mal nachgeschlagen. Also der Product Manager ist John. Der Technical Writer ist Paige. UX-Designer Sally. System Architect Winston. Senior Engineer Amelia.
Ja, genau. Dann gibt es auch noch, ich glaube, den Designer. Ja, das heißt, wenn du da Frontend oder also UI, UX-spezifische Themen hast, kannst du dann auch nochmal mit dem Agent in die Diskussion gehen und dir da Spezifikationen für erstellen lassen. Also genau, du musst nicht zwangsweise alle bedienen oder mit allen arbeiten, sondern du kannst auch nur gezielt mit einigen wenigen davon dokumentieren.
Okay, die Namen sind ja auch Schall und Rauch, ist ja auch egal, darum soll es ja nicht gehen. Aber tatsächlich, das Entscheidende ist, es gibt verschiedene Agenten im Sinne von Teamrollen und du hattest schon angefangen, also es fängt mit einer Business-Analystin an, es geht über einen Produktmanager, wir haben Architekten, es gibt sogar einen Scrum Master, es gibt im Zweifel einen UX-Designer, einen Senior Engineer, ich glaube auch einen Test, also einen QAler. Das heißt, sehr nah irgendwie angelehnt an, jetzt nicht Scrum in Reinform, aber an ein Team-Setup, was sich dann, wenn ich es richtig verstehe, bestimmte Sachen so wie so ein Stage-Gate-Prozess immer weitergibt. Also du hast das eben angefangen zu beschreiben mit Analyst, übergibt einen Product-Brief an Product Manager übergibt einen PRD an, ich glaube, Architect und so weiter. Das im ersten Moment ist das ja immer so eine Übergabe von Dokumenten, ne? Und du sagst auch, das gehört zu den Spec-Driven-Development-Ansätzen.
Genau, auf jeden Fall. Also genau, für mich entscheidend sind auch nicht die Rollen, sondern eher die Artefakte, die daraus entstehen, weil genau mit denen willst du nachher arbeiten, beziehungsweise das ist eigentlich dann die Grundlage auch für die Coding-Agents. Und das Wichtige ist hier eigentlich, dass die Agents ihre Arbeit selber verifizieren und validieren können. Und das können sie nur, wenn du einmal sauber spezifiziert hast, was denn genau entwickelt werden soll und in welcher Reihenfolge. Das ist auch dann der größte Hebel laut zum Beispiel Anthropic. Die sagen auch, wenn Claude seine eigene Arbeit verifizieren kann, dann steigert es die Qualität massiv. So, und deswegen wählt man eben genau diesen Ansatz. Es gibt die komplette Gegenbewegung. Ja, also ich habe letztens erst einen Reddit-Thread gelesen, der auch den Titel hatte, Willkommen zurück zu Wasserfall. Ja, einfach weil durch diese Phasen man ja auch die Schnelligkeit rausnimmt sozusagen. Aber ich denke mir, also einerseits genau wegen diesem Validierungsthema ist es für mich wichtig, aber auch, wir haben ja über die Probleme am Anfang gesprochen, die Vibe-Coding mitbringt. Und ich glaube, du kannst keine produktive Software entwickeln, wenn du nicht einen gewissen Rahmen setzt, in dem Claude arbeiten kann, um einfach auch einen gewissen Qualitätsstandard zu gewährleisten und gewisse Best Practices mit einfließen zu lassen. Und dementsprechend ist so ein Vorgehen aus meiner Sicht eigentlich unumgänglich, wenn du das in einem Enterprise-Setup vor allem umsetzen möchtest. Das kannst du zum gewissen Grad automatisieren, ja, also die sowohl Claude als auch andere Coding-Agents bieten Möglichkeiten, Skills, Befehle, um Teilprozesse davon oder auch den gesamten Prozess zu automatisieren. Aber am Ende bist du ja selbst in der Verantwortung für das, was da am Ende entsteht. Ja, du musst dafür gerade stehen, wenn irgendwo das System bricht. Und deswegen ist dieser Human-in-the-Loop-Prozess für mich auch nach wie vor auch eigentlich unverzichtbar. Also vielleicht nicht an jeder Stelle, vielleicht nur an gezielten Stellen, aber du musst auf jeden Fall einmal das Ergebnis abnehmen, bevor du da ja, Claude zu 100% autonom laufen lässt.
Ich bin so, wenn ich drauf gucke auf das Framework, auf das BMAT, auf diese BMAT-Methode, bin ich so hin und her gerissen. Ich finde auf der einen Seite den Ansatz, solche Agenten in so einem Team miteinander laufen zu lassen, total charmant. Und Agenten sind dann ja, korrigiere mich, aber Skills, ne? Im Kern.
Ja, es gibt unterschiedliche Setups oder unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich glaube, in BMAT sind es tatsächlich konfigurierte Agents.
Okay.
Man kann aber so ein Framework auch mit Skills aufsetzen. Da kommen wir gleich auch nochmal bei anderen
Beispielen. Okay, aber sei es drum. Mein Gedanke war was anderes. Ich habe also hier so verschiedene Personen, hast du es eben genannt, das finde ich cool. Was meine Kritik daran ist, dass es so aussieht wie so ein schlecht zusammengesetztes Scrum-Team in der Realität, so nach dem Motto, da kommen fünf oder sechs Expertinnen und Experten zusammen. Jeder hat so seine eigene Expertise und Capabilities. Und das ist aber weit weg von dem, was wir mal T-Shaped Skillset oder auch M-Shaped Skillset oder P-Shaped Skillset genannt haben. Das heißt, jeder hat so seine Spezialistenverantwortung. Und so kommen die zusammen, reden miteinander. Nein, stimmt gar nicht. Sie übergeben sich eher Dokumente miteinander. Das ist weit weg von dem, wie ich Scrum verstehe. Ich finde die verschiedenen Rollen so zusammenzukommen von der Grunddenke her total gut. Aber das, was Scrum in der Realität ja ausmacht, sind diese sehr stark verkürzten Feedback-Zyklen im Sinne von immer schnelles Inspect and Adapt herzustellen. Zum Teil ist das hier mit reingebacken, gerade wenn es auch so Richtung eines Goals geht und auch so Testzyklen, so, das kann ich schon total nachvollziehen, dass das drin ist. Aber dieses sozusagen zwischendurch Abwägen und zwischen den verschiedenen Rollen diskutieren und das Beste rausholen, also mehr so das gemeinsame Arbeiten an einem Inkrement, das kann ich nicht so ganz entdecken. Ich weiß nicht, ob die Kritik stimmt oder ob ich es zu wenig kenne.
In Teilen, also es gibt, glaube ich, hier auch den Party-Mode, heißt das, glaube ich, auch, wo die Agents dann untereinander auch miteinander an einem Artefakt arbeiten und das aus verschiedenen Perspektiven reviewen. Auch das kannst du ja selber auch anstoßen. Da gibt es, glaube ich, nur keinen vorgebauten Befehl für oder so. Müsst ihr tatsächlich auch nochmal nachschauen. Aber ich glaube, sowas müsstest du dann selber initiieren. Aber also möglich ist es auf jeden Fall. Also man kann sozusagen ein, ich glaube, das nennt sich dann auch Adversarial Review, dass du einfach mehrere Agents aus mehreren Perspektiven an einem Artefakt arbeiten lässt, die dann sich gegenseitig challengen und dann Ergebnisse zusammentragen, ne, und das dann validieren.
Okay, aber dann lass, sehr schön, dann lass uns mal einen Schritt weiter gehen. Würdest du es einsetzen in einem Team oder ist es eher was für Einzelpersonen? Ist das was, um Software auf der grünen Wiese zu entwickeln oder kann ich da auch Legacy mitbauen oder weiterentwickeln? Wo, ja, schätz mal aus deiner Sicht so die BMAT-Methode im Hinblick Nutzbarkeit ein oder was für Kritik du vielleicht auch dran hast.
Sehr gerne, sehr gerne. Also genau, es ist sowohl geeignet für einzelne Personen als auch für Teams. Ja, also laut dem Brian selber eignet sich das für beide Setups. Wir haben das bei Visual Makers tatsächlich im Einsatz gehabt letztes Jahr und haben damit einen Großteil der Projekte umgesetzt. Was mir negativ aufgefallen ist an dem Ansatz, also neben dem vielen Positiven, ja, also das Project Brief und so weiter. Also wir haben damit auch viele Angebote geschrieben lassen und so weiter von den Business Analysten. Das hat wunderbar funktioniert. Auf der anderen Seite, die Kehrseite ist aber, dass extrem viel Dokumentation entsteht. Das heißt also, mein Gefühl war, die Agents sind so konfiguriert, dass sie extrem viel Output erzeugen. Das heißt, so ein Project Brief, das kann schon mal irgendwie ja 4 bis 8 Seiten lang sein. So ein PD kann auch irgendwie 5 bis 10 Seiten lang sein. Architekturdokument auch nochmal so 5 bis 15 Seiten. Also wenn du da in einem kleinen Team unterwegs bist, ist ja die Frage am Ende, und das haben wir uns auch gefragt, wer soll das am Ende noch überblicken, wer soll das alles lesen? Und wenn ich jetzt irgendwo eine Änderung habe, kann ich sicher gehen, dass die Agents das dann auch entsprechend aktualisieren oder muss ich das selber nochmal reviewen? Und wir hatten einfach das Gefühl, du schaffst dir so viel Overhead, dass sich das Setup für kleinere Teams gar nicht so sehr gut eignet. Wenn du da vielleicht die getrennten Rollen hast, ja, und ich erstelle jetzt quasi nur das Project Brief, übergebe das weiter an mein Teammitglied, der kümmert sich dann um das PRD, dann mag das vielleicht funktionieren, aber wenn ich jetzt mich als Einzelperson um das komplette Setup kümmern soll, dann ist es too much. Und da haben wir dann auch umgestellt, haben das nur punktuell genutzt und uns auch andere Frameworks geschaut. Genau.
Ja, ist ein guter Übergang, andere Frameworks. Was gibt's denn sonst noch? Also ich habe verstanden, BMAT ist am nächsten vielleicht noch an der Scrum-Idee dran, deshalb hier der Einstieg. Aber was gibt es grundsätzlich noch und was empfiehlst du? Ich habe gesehen, bei dir im YouTube-Kanal, das habe ich mir auch mal angeguckt, hast du einmal GSD, also früher Get Shit Done, heute Get Ship Done, betrachtet als auch Superpowers. Was sind die beiden, beziehungsweise was gibt's da noch?
Ja, gerne, genau. Also Get Ship Done hat auch einen Spec-Driven-Ansatz, sagen wir mal, funktioniert aber grundsätzlich komplett anders. Also ist deutlich leichtgewichtiger, besteht eigentlich immer nur aus 5 Phasen, die dann immer im Loop aufgerufen werden. Das heißt, man hat einmal die Discuss-Phase, Plan-Phase, Execute, Verify und Ship. Und jedes Feature, was man entwickeln möchte, durchläuft einmal diesen Prozess und dann startet man quasi mit dem nächsten Feature wieder von vorne. Das heißt, nach den Initialisierungen würde man dann immer so vorgehen und diesen Loop dann durchlaufen. Und jede Phase wird mit losgelösten Sub-Agents durchgeführt. Ja, das heißt also, es gibt, man arbeitet ja normalerweise, wenn man mit Claude zum Beispiel oder mit Claude Code chattet, dann arbeitet man mit einem Hauptagent. So, und dieser Hauptagent, der kann sich so kleine Helfer starten, sogenannte Sub-Agents. Die wissen aber nichts von dem, was du vorher mit Claude besprochen hast. Das heißt, die haben ein isoliertes Kontextfenster, also quasi ein leeres Gedächtnis. So, und der Hauptagent, der startet diese Sub-Agents mit einem Initial-Prompt. Ja, das heißt, er gibt denen einmal eine Arbeitsanweisung und dann arbeiten die losgelöst von dem, was sonst so passiert, und tragen dann am Ende ihr Ergebnis zusammen und liefern das wiederum an den Hauptagenten zurück. Und der kann damit weiterarbeiten. Der bekommt aber nicht den kompletten Herleitungsprozess, sage ich mal, den der Sub-Agent durchlaufen hat oder ist, sondern eben nur das Endergebnis. Und das sorgt eben für ja eine sparsamen Umgang mit dem Kontextfenster. Also auch dieses Context-Route-Problem, was wir eingangs mal besprochen haben, ist damit dann sozusagen gelöst. Darauf hat sich GSD dann auch fokussiert.
Da habe ich eine kurze Nachfrage. Gerade diese Rückgabe der Sub-Agents an den Hauptagenten, passiert das auf einer Dokumentenbasis, also in MD-Files, oder geben die direkt an den Agenten? Weil das, was ich jetzt inzwischen schon gelernt hatte in der letzten Zeit, war, dass man sehr viel token-effizienter arbeiten kann, wenn diese Kommunikation eben über Dokumente erfolgt, also über MD-Files, Markdown-Files, und nicht sozusagen in direkter Kommunikation zwischen den Sub-Agents und dem Hauptagent.
Ja, also soweit ich weiß, genau, existiert das nur temporär. Mhm. Und das lebt dann auch nur dann von da an in dem Kontextfenster des Hauptagents. Das heißt, sinnvollerweise lässt man sich das irgendwo niederschreiben, auf jeden Fall. Also damit man es dann einmal dokumentiert hat und auch immer wieder einwerfen kann. Also es kommt so ein bisschen natürlich auch auf die Aufgabenstellung an, ist es jetzt was man wirklich länger behalten möchte, oder also wenn da zum Beispiel irgendwie eine wichtige Implementierung stattgefunden hat oder das Schreiben von Spezifikationen, dann möchte man vielleicht auch noch den Herleitungsweg oder das Ergebnis nochmal dokumentiert haben. Ja, genau. Also
ja, sorry, ich mache das ja hier auch, um selber was zu lernen. Deshalb interessiert mich das. Und das GSD, das GetShip dann, ist es mehr für Neuentwicklungen, für Bestandsprojekte, für Legacy? Wo würdest du es einordnen?
Sowohl als auch. Also genau, Greenfield-Projekte, also neue Projekte, eignen sich super damit. Wie gesagt, sehr, sehr leichtgewichtig. Aber auch Bestandsprojekte lassen sich damit sehr gut analysieren. GSD hat einen sehr coolen Ansatz. Und zwar gibt es einen Befehl, der nennt sich Map Codebase. Und dann schickt der Hauptagent 7 verschiedene Subagents los, die bestehende Codebase aus verschiedenen Perspektiven analysieren und das dann eben zusammentragen. Und da gibt's dann die Architektursicht. Ja, dann wird einmal die komplette Anwendungsarchitektur dokumentiert, die Tech-Stack-Sicht, wo dann genau drin steht, ne, welche Technologien werden verwendet und welche angrenzenden Systeme werden angeboten etc. Und dann gibt es auch die Concern-Perspektive, das heißt auch so die technische Schuld wird zusammengetragen, Sicherheitslücken etc. Dann gibt es Konventionen-Sicht, das heißt also der Code an sich, wie er geschrieben wird, wird auch einmal dokumentiert, das heißt welche Patterns sind erkennbar, welche Regeln, welche Vorgehensweisen hat man da beim Schreiben des Codes gewählt, auch das wird alles dokumentiert und zusammengetragen. Und dann hat man eben eine sehr schöne, umfassende Dokumentation, mit der man dann weiterarbeiten kann. Also vor allem natürlich eignet sich das eben für Legacy-Projekte, wo man eine schlechte oder gar keine Dokumentation hat. Ansonsten kann man natürlich auch Bestandsdokumentation mit einfließen lassen und damit das Framework füttern. Ja, dafür gibt es dann am Anfang, wenn man das Framework installiert hat, die Initialisierungsphase. Das ist auch einfach ein einfacher Befehl, den man ausführt. Und da kann man das dann reingeben. Der analysiert dann auch einmal das Projekt und genau, sozusagen einmal die Ausgangsbasis.
Cool, ja, gerade wenn es für Legacy geeignet ist.
Ja.
Ja, was gibt's sonst noch? Superpowers war ein Stichwort. Ist das ähnlich, auch so ein Spec-Driven Development-Ansatz, oder wo unterscheidet sich das?
Genau, Superpowers, ähnlicher Ansatz, also ich sag mal vom Prozess her, vom Durchlauf her, relativ ähnlich zu GSD, allerdings nicht mit einem Spec-Driven Ansatz, sondern mit einem Test-Driven Development-Ansatz. Das heißt also, bevor hier überhaupt eine Zeile Code geschrieben wird, werden erstmal Tests formuliert. Also ja, die Tests, die dann die Software-Komponenten prüfen. Und das mag jetzt erstmal vielleicht für Non-Techies komisch klingen, dass man erstmal Tests für Software schreibt, die noch gar nicht existiert. Das ist aber tatsächlich das Vorgehen. Das heißt, der Test wird dann beim ersten Durchlauf rot sein, ne, ist fehlerhaft. Dann wird der minimale Code geschrieben, um diesen Test dann irgendwann grün werden zu lassen. Und so geht man eben auch sicher, dass dieses Overengineering, was zu den Coding Agents ja neigen, eben auch minimiert wird, ja, weil immer nur der minimalste Code geschrieben wird, um dann diesen Test eben am Ende zu erfüllen. Und das sorgt dann auch wiederum auch natürlich für eine relativ hohe Codequalität. Und das ist der Ansatz von Superpowers, da so ein Test-Driven Development eben durchzuführen.
Ja, totale Renaissance von TDD, ne, von Test-Driven Development, zutiefst agil im Sinne von einer der leichtgewichtigen Methoden, die so zweite Hälfte der 90er Jahre aufkamen und dann mit, ja, zu die Urväter des agilen Manifests waren auch Vertreter, in dem Fall muss man nicht gendern, ne, Vertreter von TDD. Das hat jetzt nochmal so eine Renaissance. Gut, BMAT, GSD, Superpowers, gibt es irgendwie noch relevante weitere Frameworks, wo man hingucken sollte? Oder ansonsten lass uns mal so ein bisschen das zusammenfassen. Was ist so die Kritik an den Frameworks? Was können sie gut, was können sie nicht? Auf welches sollte man setzen oder was hast du für dich draus gemacht?
Ja, total. Also genau, es gibt noch viele weitere von irgendwie GitHub SpecKit, Amazon Kiro, AgentOS. Also viele, viele weitere, die man sich anschauen kann. Ich würde sagen, es gibt nicht das eine beste Framework, sondern es kommt immer sehr stark darauf an, was habe ich für ein Team-Setup, was habe ich für Skills im Team, wie sind die Abläufe, und dann muss man schauen, vieles ausprobieren, würde ich sagen, und dann eben gucken, was man für sich anpassen kann, weil auch das, man nimmt was aus dem Regal, aber kann das dann eben oder sollte das dann eben noch auf sich zuschneiden. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe mir auch die verschiedensten Frameworks angeschaut und habe mir dann ein eigenes entwickelt. Das heißt also stark orientiert auch an einem GitHub SpecKit, ergänzt durch viele weitere Skills. Das heißt, man spezifiziert erstmal ein Feature, was man zum Beispiel entwickeln möchte mit User Stories und Akzeptanzkriterien, lässt dann das Design machen, also nicht das UI-UX-Design, sondern das technische Design, splittet das dann auf in Aufgaben für den Coding Agent. Das heißt, da wird schon mal darauf geachtet, dass alle Akzeptanzkriterien auch abgedeckt sind bei der Umsetzung, und dann wird die Implementierung gemacht. Dann gibt es einen QA-Skill, der dann sozusagen die Tests schreibt und das Ganze auch testet. Ja, das kann man so weit treiben, dass Claude oder jeder andere Coding Agent dann tatsächlich einen Browser aufruft und dann die Applikation einmal durchspielt, Userflows durchspielt und prüft, ob wirklich alles funktioniert. Und dann gibt es noch einen Deployment-Prozess am Ende, um das dann jeweilig dann eben auf die Hosting-Plattform zu pushen. Also ich habe mir versucht, so ein bisschen aus allen Welten das Beste irgendwie zusammenzutragen und habe das in einem sehr schlanken Setup aufgebaut. Das Framework besteht quasi zu 95% aus diesen Skills, und die kann man eben ganz leicht für sich anpassen. Also auch das wieder super leichtgewichtig und auch vor allem leicht verständlich, weil Skills an sich, die Arbeitsanleitung, die man Claude gibt, sind ja ganz einfache Markdown-Dateien. Das heißt einfach textbasiert, ja, man kann da reinklicken, man kann es einfach Zeilen löschen, man kann Zeilen hinzufügen, wenn man für sich feststellt, okay, hier muss ich vielleicht nochmal nachjustieren oder hier ist der Prozess von uns leicht anders. Und dieses Framework, das nehme ich gerade auch immer mit in meine Workshops, die ich gerade mit Engineering-Teams oder auch Produktteams durchführe, dass die damit einmal arbeiten und das im Nachgang dann für sich anpassen, weil ich sehe das immer als Ausgangsbasis, und dann muss das eben für die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, und das machen wir dann auch eben in den Workshops, ne? Und das funktioniert bisher sehr, sehr gut, und so hat das Team dann eben einen, ja, kompletten Standard für sich etabliert und jeder erzeugt die gleiche Qualität, den gleichen Output.
Hast du auch so einen coolen Namen wie Super Alex oder Get Alex Done oder nein, ernsthaft, wie nennt man das, wo findet man das, und du publizierst ja den Content auch dazu und das ist jeder nutzen kann.
Genau, ich habe das Ganze natürlich verpackt, Open Source gemacht und dazu auch eine komplette Anleitung verfasst. Das Ganze habe ich dann AI Coding Starter Kit getauft. Das heißt, genau, den Link, den werden wir hier in die Shownotes packen. Und wenn du da draufklickst, dann kommst du zur Anleitung sozusagen, wo dann wirklich Schritt für Schritt ist, erklärt es, was ein Framework ist, wie man dieses Framework verwendet, wie man es für sich anpasst, aus welchen Bestandteilen das eben besteht. Und es gibt auch noch ein Video dazu, wie ich damit eine Applikation entwickle. Ja, das kann man sich ganz einfach installieren, ist ein Open Source Repository, wie gesagt, kann man sich ganz einfach klonen und dann selber nutzen, genau.
Ja, das finde ich bei dem Kram, den du machst, gerade so, oder es begeistert mich so. Ich gucke mir tatsächlich auch nicht jedes Video, es wäre falsch, das zu sagen, aber einige deiner Videos habe ich mir angeguckt. Du machst das auf einer, das darf ich so sagen, weil ich ja selber hier auch manchmal so ein bisschen Content produziere, auf eine sehr professionelle Art und Weise, super strukturiert, super produziert auch. Und ja, auch anfängertauglich und einsteigertauglich. Also auch für mich, wie so einen blöden BWLer, der sonst noch nie gecodet hat früher. Gibt's da sehr guten Einstieg in Claude Code oder eben auch mit diesem AI Coding Starter Kit eine gute Anleitung auch über Claude Code hinaus? Das finde ich immer ganz spannend, dass du auch sagst, okay, wie geht das jetzt an GitHub, um das irgendwie zu speichern und zu teilen? Was muss ich tun, um eine Datenbank drunter zu packen, um wirklich eine Applikation, eine nutzbare Applikation, eigentlich ein kleines SaaS-Tool bauen zu können? Da meine herzliche Empfehlung an die Hörerinnen und Hörer, guckt euch das mal an, gerade auf dem YouTube-Kanal vom Alex, aber dann eben, also YouTube-Kanal ist @alex.sprogis oder Sprogis geschrieben, werden wir aber auch verlinken, ne? Und genau, du baust das jetzt, so hast du mir im Vorgespräch gesagt, auch weiter aus zu einem Programm, zu einem Lernprogramm, zu einem Weiterbildungsprogramm, also neben den Workshops, die du in Unternehmen dafür gibst, für Teams da reinzukommen. Was erwartet uns da im Herbst?
Genau, erstmal vielen, vielen Dank fürs Feedback für den Kanal, das freut mich sehr. Und genau, ich übertrage quasi das, was ich jetzt in den Workshops mit den Unternehmen mache, übertrage ich in ein Online-Format. Das heißt, genau, es gibt ein Programm dann zukünftig für Produktteams, also seien es irgendwie Entwickler, seien es Product Manager, Product Owner, UI, UX Designer, wie man mit Coding Agents, speziell mit Claude Code, eben mit einem System dann verkaufbare Software as a Service entwickelt. Das heißt also, es wird eine Videobegleitung sein mit einem erweiterten Framework, was ich gerade entwickle. Das heißt also eine erweiterte Version des AI Coding Starter Kits. Und genau, da führe ich einfach komplett durch. Es gibt erstmal eine Einführung in Claude Code, wie man da möglichst sinnvoll mit Claude Code entwickelt, Debugging macht, wie man mit dem Kontextfenster umgeht. Und dann gehen wir in das Framework rein, wie Frameworks aufgebaut sind, schauen in jeden Skill einmal rein, damit man selber eben auch versteht, was da im Hintergrund passiert und es dann auch für sich anpassen kann. Und dann entwickeln wir von vorne bis hinten einen Software as a Service mit Payment-Integration, mit externen Schnittstellen, damit man es theoretisch am Ende auch verkaufen kann. So, das ist der komplette Ablauf. Genau, dazu gibt es noch eine geschlossene Community. Das heißt, da kann man mir Fragen stellen, da kann man anderen Teilnehmern Fragen stellen und einfach miteinander interagieren. Genau, das ist dann für Mitte August geplant.
Ja, werden wir dann auch ergänzen in den Shownotes beziehungsweise auf deinen üblichen Kanälen wird man das finden. Auch so kann man dir ja Fragen stellen. Wie kommt man mit dir am besten in Kontakt, wie kommt man in Kontakt zu YouTubern oder wo kontaktiert man dich am besten über LinkedIn oder deine Webseite? Was möchtest du?
Genau, am besten kurz über LinkedIn schreiben, das ist, glaube ich, der einfachste Weg.
Okay, dann werden wir das LinkedIn-Profil von Alexander Sprogis auch noch verlinken. Was ist jetzt so zum Abschluss? Fragen wir immer, was ist so dein Tipp? Also wir reden jetzt hier oder wir sind in einem Podcast für Product Owner, für Produktmanager, vielleicht Menschen, die jetzt zum Enden mal auch von uns und anderen Ecken gehört haben, ja, dieses Claude Code, man sollte mal, man müsste mal. Keiner von uns Produktmenschen will zwingend jetzt Coder werden. Trotzdem macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man es bislang noch nicht getan hat, was wäre so dein erster Schritt, deine Empfehlung, um ins Tun zu kommen?
Also genau, ich würde dir dann auf jeden Fall empfehlen, dich einmal für das AI Coding Starter Kit anzumelden. Wie gesagt, es gibt eine komplette Anleitung für Einsteiger. Das heißt, auch wenn du jetzt zum ersten Mal mit Claude Code in Kontakt kommst, kannst du dir das anschauen und wirst dann Schritt für Schritt durch den Prozess geführt und bekommst dann ein schönes Framework an die Hand, mit dem du ja dann professionelle Software entwickeln kannst, ohne zwingend den Code lesen zu müssen, weil Claude Code eben so gute Leitplanken bekommt, dass es da schon extreme hohe Qualität liefert.
Und würdest du sagen, mit einem Privatprojekt starten, also sich irgendwas vornehmen und entwickeln oder direkt was Berufliches oder du hast eben gesagt, was man verkaufen kann, nicht jeder will was verkaufen, also was nimmt man sich so am besten vor, es ist ja sonst wie früher, wie Excel lernen, ne? Excel lernen machst du auch nicht, wenn du nicht eine gewisse Anwendung oder ein Problem hast, was du lösen musst.
Ja, genau, also ich würde jetzt nicht direkt in ein produktives System einsteigen, was irgendwie bei mir im Unternehmen läuft, sondern genau, vielleicht gibt es einen kleinen privaten Use Case, vielleicht ja, ich habe letztens einen Case gesehen, kann man sich irgendwie einen Überblick verschaffen über die ganzen Abos, die man so hat mit Netflix und Co. und mal schauen, wo man vielleicht was einsparen kann. Oder vielleicht hat man auch im beruflichen Kontext irgendwie eine kleine App, die man sich entwickeln kann, um den Alltag ein bisschen zu erleichtern. Irgendwie eine, ich weiß nicht, Erfassung von irgendwas oder ähnliches. Also genau, gibt es sicherlich einen kleinen Case, den man hat, ja.
Ja, geht in den Sandkasten sozusagen, Sandbox-Mode, genau. Spielt damit rum, vielleicht schon ein bisschen ernsthafteres Spielen. Es ist auf jeden Fall Zeit. Also wir haben eben schon mal gesagt, so seit November 2025 hat es da wirklich einen massiven Shift gegeben. Wir sind jetzt fast schon ein Dreivierteljahr weiter und es ist nicht wirklich abzusehen, was in einem halben Jahr oder schon allein in 3 Monaten dann da ist. Aber es ist nicht mehr die Zeit zu warten. Das ist so mein Tipp. Das war am Anfang vielleicht so, als wir noch auf ChatGPT und Co. unterwegs waren. Die Zeit ist vorbei. Von daher, ja, danke dir, Alex, für deine Arbeit, für das Aufschlauen, das Erklären, das Ermächtigen. Du leistest da mit deinem Content sehr, sehr viel Wert oder bietest sehr viel Wert, um Menschen zu befähigen, wie du es eingangs gesagt hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf dieser Reise. Werde das weiter auf jeden Fall beobachten. Und wie gesagt, ich bin Abonnent bei dir, bin ich ganz ehrlich, und guck mir das eine oder andere an. Kann das nur empfehlen. Gerade, also es gibt ja auch super englischsprachigen Content weltweit, gar keine Frage. Aber gerade wenn man auch Bock hat, im deutschsprachigen Bereich, deutschsprachigen Content hierfür zu konsumieren, ist Alex Spogis auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Quelle. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und alles Gute nach Hamburg.
Vielen Dank, Tim, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.